Wir sind in Matthäus 16. Wir lesen Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Wir sind letztes Mal bis Vers 20 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 21 weiter. Das letzte Mal hat Jesus seinen Jüngern eine wichtige Frage gestellt. Die wichtigste Frage im Leben. Frage, die alles entscheidet in dem Leben hier und auch in alle Ewigkeit. Er hat seine Jünger gefragt, was sagt ihr, wer ich bin? Wer bin ich für euch? Das ist eine Frage, die Jesus auch dir ganz persönlich stellt. Wer bin ich für dich? Und letztes Mal haben wir gesehen, dass Menschen ganz unterschiedliche Antworten gegeben haben. Manche haben gesagt, Jesus ist ein großer Lehrer oder Jesus war ein guter Mensch. Jesus war ein Prophet, einer der Propheten. Aber wir haben letztes Mal auch besprochen, dass Jesus beansprucht hat, viel mehr zu sein als das. Und Petrus hat die eine richtige Antwort gegeben, die eine Antwort, die dich in den Himmel bringt, in die Gemeinschaft mit Gott. Petrus hat gesagt, du bist der Messias. Du bist der von Gott im Alten Testament verheißene Retter und Herrscher. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ihr wisst, ein Sohn teilt immer die Natur seines Vaters. Du bist Gott, hat Petrus gesagt. Und wenn Jesus weniger als das gewesen wäre, hätte er uns nicht retten können. Aus unserer Entfremdung von Gott, durch unsere Schuld, die uns von ihm trennt. Seht ihr, Gott ist perfekt. Und nur perfekte Menschen können Gemeinschaft mit ihm haben, beziehungsweise perfekt gemachte Menschen. In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie Gott der Vater vollkommen ist. Das ist der Maßstab für Gemeinschaft mit Gott, nicht weniger als das. Und die Bibel sagt uns, Jesus hat ein perfektes, sündenloses Leben für uns gelebt, das wir nicht leben können. Das schafft eben kein Mensch, sondern nur Gott. Und dann hat er sein perfektes Leben als Opfer, als Sühnung, als Wiedergutmachung für unser unperfektes Leben eingesetzt. An unserem Kreuz. Die Konsequenz erfahren, die wir verdient haben eigentlich. Damit wir im Austausch begleitet sein können, umkleidet sein können mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten Leben. Dass wir in ihm perfekt sein können vor Gott, obwohl wir es selbst nicht schaffen. Und dass wir Kinder Gottes werden können. Diese Vater-Kind-Beziehung mit unserem Schöpfer erfahren können. Jesus hat unsere Schuld, Schuld unseres Lebens auf sich genommen. Er hat unser Erbe angetreten, könnten wir sagen, das Gericht, damit wir sein Erbe antreten können, dass wir sein ewiges Leben erben können. Das ist wie eine Banküberweisung, wo unsere geistlichen Schulden auf ihn überwiesen werden, auf sein Konto und sein millionenschwerer Reichtum auf unser Konto im Gegenzug überwiesen wird, uns zugerechnet wird. Und das findet statt, wenn sich ein Mensch Jesus anvertraut und dem, was er für uns getan hat. Wenn du deine Selbsterlösungsversuche, deine Selbstgerechtigkeit loslässt, dein Vertrauen von dir selbst wegsetzt auf Jesus allein und auf das, was er für dich getan hat. Wenn du persönlich von Herzen bekennst, ja Jesus, du bist der Messias. Du bist mein Messias, du bist mein Retter und du bist mein Herr und Gott. Du bist mein Retter, auf den ich für meine Erlösung vertraue und ich ordne mich dir unter als meinem Herrscher und Gott. Wir nennen das dann Bekehrung oder Lebensübergabe oder Jesus unser Leben geben, Jesus in unser Leben einladen, ist eigentlich egal, wie du es nennst. Wichtig ist, dass du diese Entscheidung triffst, dass du das tust. Und weil Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern Gott, kann er auch nicht nur die Schuld von einem Menschen bezahlen, ein Menschenleben gegen ein anderes Menschenleben. Nee, er kann für die Schuld von allen bezahlen, die zu ihm kommen. Römerbrief 5 lesen wir davon, im Vers 19. Da heißt es, denn wie durch des einen Menschen, Adam, ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also die wichtigste Frage überhaupt, die wichtigste Frage für dich ist, wer sagst du, wer Jesus ist? Wer ist Jesus für dich persönlich? Und was machst du mit ihm? Petrus hat gesagt, im Vers 17 haben wir das gelesen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat ihm geantwortet mit anderen Worten, Petrus, das hast du dir nicht selbst ausgedacht, da bist du nicht durch deine eigene menschliche Überlegung draufgekommen, sondern Gott, der Vater, hat dir diese Wahrheit offenbart. Und mit den Menschen, die mich als Erlöser und mich als Herrn und Retter bekennen, werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades, des Todes, werden sie nicht überwinden. Und dann lesen wir jetzt weiter heute im Vers 21. Von dieser Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten, es waren die Leiter Israels, der Hohe Rat, vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das muss geschehen, um uns zu retten. Das war Gottes Erlösungsplan, das war Gottes Versöhnungsplan. Und wir sehen hier eine Wende, einen Wendepunkt in den Dienst von Jesus. Ab diesem Zeitpunkt, wo Petrus Jesus als Messias und Gott bekannt hat, hat er begonnen, über seine Rettungsmission für unser Leben zu sprechen. Hat begonnen, über sein Leiden für uns zu sprechen. Seht ihr, die Jünger haben jetzt verstanden, wer er ist. Der Messias, der Retter, aber sie haben nicht verstanden, wozu er gekommen ist. Sie haben seine Mission noch nicht verstanden. Und deshalb hat er wohl auch im Vers 20 gesagt, erzählt nicht weiter, dass ich der Messias bin, weil sie es noch nicht wirklich verstanden haben. Sie hatten so eine einseitige, verkürzte Sicht von dem Messias. Im Alten Testament gibt es Prophetien über einen herrschenden Messias, der sein Friedensreich aufrichten wird. Jesaja 9, Jesaja 42, Jesaja 60 bis 62, Daniel 2, Daniel 7 und so weiter. Also zum Beispiel ganz bekannte Stelle Jesaja 9, Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und dann gab es Prophetien über den leidenden Messias, der sich aufopfert, um sein Volk zu erlösen. Psalm 22 zum Beispiel oder Jesaja 53, Daniel 9, Vers 26 und so weiter. Also zum Beispiel Jesaja 53. Jesaja 9 wird oft zu Weihnachten gelesen, Jesaja 53 oft zu Ostern oder Karfreitag. Da heißt es, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also hier zwei Prophetien von demselben Propheten, hunderte Jahre bevor Jesus gekommen ist, eine über den Messias, der herrscht, und eine über den Messias, der leidet für uns. Die Juden zur Zeit Jesu haben diese Prophetien über den leidenden Messias unterm Tisch fallen lassen. Und die haben sich mit Sehnsucht gesehen nach diesem herrschenden Messias, den sie erwartet haben. Die haben die Bibel durch ihre kulturelle Brille, auch durch die Brille ihrer Wünsche gelesen. Das kann auch uns passieren, oder? Dass wir unsere Wünsche in die Bibel reinlesen und dass wir das weglassen, was uns nicht so gefällt. So selektiv Bibel lesen. Also zum Beispiel nehmen wir die Irrlehre des Wohlstandsevangeliums. Leute, die lehren, Jesus ist gekommen, um dich reich zu machen und dass du immer gesund bist und wohlhabend bist. Und er wird dir alles geben, worum du ihn bittest, alles, was du willst. Nee, das hat Jesus nicht gesagt im Kontext. Und Jesus hat auch gesprochen über das Kreuz, das wir tragen müssen. Da werden wir heute gleich dazu kommen. Über Verfolgung, über Leiden für ihn. Und wir sehen in der Bibel kranke und arme Apostel und Jünger. Also nicht unsere Wünsche in die Bibel hineinlesen, sondern das, was Gott uns sagen will, herauslesen, was immer es ist, und es annehmen. Aber wir können es menschlich nachempfinden, dieses große Verlangen der Juden nach einem herrschenden Retter. Sie haben seine Rettungsmission vor allem politisch verstanden, und wir können das nachvollziehen. 600 Jahre lang ungefähr war Israel besetzt und beherrscht von fremden Mächten, den Syrern, den Griechen, den Römern zur Zeit Jesu. Und sie haben sich gesehnt nach politischer Befreiung, nach Unabhängigkeit, nach Selbstbestimmung, nach freier Religionsausübung auch. Und sie haben diese Prophetien gelesen über den Messias, der sein Reich aufrichten wird, der herrschen wird, der Frieden bringen wird seinem Volk. Und sie haben sich gedacht, ja, der Messias, der wird kommen, der wird uns von den Römern befreien, der wird eine Armee aufstellen, die Römer besiegen und rausschmeißen, der wird ein Großreich Israel aufrichten, wo wir über alle anderen herrschen werden und wo wir Anerkennung haben werden und wo wir Frieden haben werden. Und sie haben in diesem Messias all ihre nationalen, menschlichen Erwartungen und Hoffnungen reingelegt. Großes Verlangen nach dem Messias als irdischen König, der ihre irdischen Träume verwirklichen wird. Und dann kam Jesus und sie haben diese messianischen Zeichen gesehen, die Wunder, die er getan hat. Und sie wollten ihn zu diesem König machen, den sie erwartet haben. Und was hat Jesus getan? Haben wir schon studiert. Jesus hat sich zurückgezogen von ihnen. Er wollte nicht der Burger King werden, der Brotkönig. Erinnert euch? Problem war, das war nicht Gottes Absicht, das war nicht der Grund, warum Gott Mensch geworden ist in Jesus. Nicht um ein ökonomischer, sozialer, politischer Retter zu sein, vielleicht so im Sinn der Befreiungstheologie. Er ist vor allem gekommen, um ein geistlicher Retter zu sein, um sein Volk zu befreien von ihrer Schuld, die sie trennen von Gott. Um Menschen in die Beziehung mit Gott zu bringen. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin nicht in erster Linie ein nationaler Retter, ein nationaler Herrscher. Ich bin gekommen, um Menschen persönlich zu versöhnen mit Gott, sie zu befreien von der Sklaverei der Sünde. Ich will herrschen, ich will reagieren in eurem Herzen. Und so mit dem im Hintergrund, lass uns in Vers 21 nochmal mit jüdischen Ohren lesen. Jesus sagt, ich werde nach Jerusalem hingehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Wie klingt das für dich als Jude zur Zeit Jesu? Was fühlst du? Wie reagierst du? Was? Nee, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Weil erstens, niemand verliert gerne einen geliebten Menschen. Stell dir vor, dein Vorbild, ein bester Freund würde sagen, hey, ich habe nur mehr so ein halbes Jahr zu leben. Dann werde ich ermordet werden. Was? Nee. Und zweitens, wofür ist ein leidender, ein sterbender Messias gut? In ihrem Denken. Nee, Jesus, das darf nicht sein. Du musst herrschen, du musst uns befreien als Nation. Also könnt ihr ein Stück weit nachempfinden, wie schockierend, wie abgefahren diese Ankündigung für seine Jünger gewesen ist. Völlig konträr zu dem, wie sie gedacht haben und zu dem, was sie erwartet haben. Das war nicht ihr Bild, das hat nicht in ihre Lebensplanung gepasst, was Jesus da angekündigt hat. Sie haben sich vielleicht selber schon als Mitherrscher, als Minister gesehen im Jesu Großreich Israel, als reiche, einflussreiche, geachtete Leute. Und so lesen wir weiter in Vers 22 und Petrus nahm ihn beiseite. Komm mal her, Jesus, lass uns mal reden unter vier Augen. Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Der gute Petrus, er hat Jesus gerade als Gott bekannt, und jetzt nimmt er ihn beiseite und tadelt seinen Gott. Komm mal her, Messias, komm mal her, Herr, ich muss mit dir reden. Ich muss dich korrigieren. Ist total paradox, oder? Das passt überhaupt nicht, das ist eine fast komische Situation. Total unpassend, total überheblich. So wie wenn meine zweijährige Tochter zu mir sagt, nein, nein, Papi, nicht so, das, was du machen willst, so wie ich will. Hier, versuch sie manchmal. Vielleicht kennt ihr das auch. Aber bevor wir zu hart sind mit dem Petrus, hast du das schon mal getan? Sagt, nee, nee, Herr. Diese Frau, die du mir gegeben hast, was, die soll ich lieben, wirklich? Ah, nee, du machst Witze, oder? Oder enthaltsam leben bis zur Ehe. Puh, ist nicht dein Ernst, ha? Also Herr und Gott, sag nicht sowas. Du machst einen Fehler. Petrus fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird er keinesfalls widerfahren. Herr, sag nicht sowas. Jesus, ich weiß, viele haben dich verlassen und du brauchst aber nicht so finstere Gedanken zu haben, wird schon wieder alles gut. Jesus, das ist nicht der Herr und der Messias, den ich erwartet habe. Hey, ich habe alles zurückgelassen für dich, nicht um dich sterben zu sehen. Hey, das ist nicht richtig, das kannst du nicht antun, das passt nicht zu meinen Erwartungen, das passt nicht zu meinem Lebensplan, zu meinen Wünschen. Und wir sehen hier diesen Petrus, dieses kleine Großmaul, das er war, so einen winzigen Punkt in Gottes riesigen Universum, der hier den Schöpfer, den allmächtigen Gott, den allweisen Gott beiseite nimmt und ihn tadelt. Ist nicht lächerlich? Ist nicht falsch? Ja, und es ist auch, wenn wir das tun. Und es ist ein Widerspruch, wenn wir Nein zu ihm sagen. Nein, Herr. Das geht nicht, oder? Also entweder ist er der Herr, dann muss ich Ja sagen. Oder ich sage Nein, dann mache ich mich selbst zum Herrn. Aber ich kann nicht zu ihm sagen, Nein, Herr oder Nein, Gott. Das passt nicht. Das ist ein Widerspruch. Und Jesus akzeptiert diese Haltung nicht. Ich habe so den Eindruck, Jesus lässt ihn gar nicht ausreden. Wahrscheinlich wollte er Petrus noch viel mehr sagen, aber Jesus unterbricht ihn und er weist ihn zurecht. In Vers 23, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Also Jesus hatte sich von ihm weggedreht, offensichtlich. Ist uns ein Vorbild auch. Wenn du versucht wirst von etwas, dann wend dich ab davon. Andere Klammerbemerkung ist auch ein guter Vers für die Irrlehre des positiven Bekennens, dieses Name it and claim it. Im Namen Jesu, dieses Kreuz, dieses Unangenehme wird dir nicht widerfahren. Ich proklamiere das, ich spreche es im Glauben aus vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ist es deshalb eingetroffen, was der Petrus hier proklamiert hat? Nee, was hat Jesus geantwortet? Geh hinter mich, Satan. Nicht, dass er ihn Satan genannt hat in dem Sinn, du bist Satan, aber du lässt dich gebrauchen von ihm gerade. Sprichst nicht Gottes Wort, du sprichst hier Satans Wort. Der Kirchvater Origenes hat geschrieben, so im 3. Jahrhundert ungefähr, wenn Jesus gesagt hat, geh hinter mich, dass er damit sozusagen sagen wollte, Petrus, dein Platz ist hinter mir, nicht vor mir. Dein Platz ist mir auf dem Weg zu folgen, den ich wähle, nicht zu versuchen, mich auf dem Weg zu führen, den du dir für mich wünschst. Petrus, du bist eigenwillig. Du willst deinen Menschenwillen durchbringen, gegen Gottes Willen. Du setzt dich an Gottes Stelle. Du spielst Gott jetzt gerade in diesem Moment. Und es ist kein kleines Vergehen. Wir empfinden das vielleicht manchmal gar nicht so schlimm, aber es ist schlimm. Und Petrus, indem du so denkst, bist du ein Werkzeug Satans, lässt dich von ihm gebrauchen, dem Widersacher Gottes. Und er hat alles versucht, um Jesus vom Kreuz abzuhalten. Und Petrus, solange du so denkst, kannst du nicht mein Jünger sein. Wirst du nicht mein Nachfolger sein. Deine Nachfolger sind auf das, was Gott will. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben im Garten Gethsemane. Er gesagt hat, aber Vater, Papa, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, das Kreuz, wenn es irgendwie möglich ist. Blut geschwitzt. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und so hat er uns gelehrt zu beten, oder? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, auch in meinem Leben. Vers 24, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Hier ist die Bedingung für Jüngerschaft, für echtes Christsein. Jesus sagt, wir müssen zuallererst die Herrschaftsfrage klären. Wer hat das Sagen in deinem Leben? Jesus wird sagen, wer ist der Herr von uns beiden? Du oder ich? Seht ihr, unser Leben ist wie ein Auto. Jetzt kein Fahrschulauto, sondern ein normales Auto. Das hat nur ein Lenkrad und die Bremse und das Gaspedal nur auf einer Seite. Es gibt nur einen Fahrersitz, nur einer kann fahren, nur einer hat das Steuer. Jesus stellt diesen Herrschaftsanspruch. Jesus will dein Herr sein, er will auf dem Fahrersitz sein, er will auf dem Thron sein in deinem Leben, er will das Steuer haben in deinem Leben, er will das Sagen haben, wo es lang geht. Bist du bereit dazu? Viele Menschen, die sich Christen nennen, haben Jesus lieber so als Beifahrer oder auf dem Rücksitz, wollen das Steuer nicht aus der Hand geben, wollen Jesus ihrem Leben so ein bisschen hinzufügen, aber wollen trotzdem ihr eigener Herr bleiben. Zumindest wenn Jesus irgendwas sagt, was ihnen nicht passt, gell? Also solange man übereinstimmt, ist es ja kein Problem, die Herrschaftsfrage. Aber wenn Jesus Dinge sagt wie, vergib deinem Feind, oh, ordne dich deinem Ehemann unter, liebe deine Frau wie Christus die Gemeinde, warte mit Sex bis zur Ehe, heirate keine Nicht-Christen, Scheidung ist keine Option, betrinkt euch nicht, sondern werdet voll Geist. Oh, dann greifen wir ihm ins Lenkrad, nehmen das Steuer wieder selbst in die Hand. Und wir müssen es klar sehen, wenn wir das tun, dann sind wir keine Nachfolger mehr. Dann spielen wir selbst Gott. Dann stellen wir uns über Gott. Dann sagen wir eigentlich, mein Wille geschehe, nicht dein Wille. Und das ist Rebellion. Das ist Götzendienst. Das ist Gotteslästerung. Wir degradieren ihn, den allmächtigen, ewigen, allweisen Gott und Schöpfer, zu unserem Diener, irgendwie so zu unserem religiösen Anhängsel in unserem Leben. Wir entthronen ihn, wir sagen eigentlich, ich weiß es besser als du. Und das ist die Ursünde. Und als solche müssen wir das bekennen. Und wir sehen hier, Jesus lässt sich nicht auf eine Diskussion ein. Er ist nicht bereit, sich abzuwechseln. Okay, einmal fährst du, einmal fahr ich. Nee, er sagt, entweder du oder ich. Wenn du dein eigener Herr bleiben willst, wenn du dein Leben selbst bestimmen willst, okay, hast die Freiheit dazu. Aber dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und diese Herrschaftsfrage ist der Knackpunkt. Menschen mögen im Normalfall Jesus. Ich meine, kein Wunder, er ist die wunderbarste, liebevollste, gütigste, ehrlichste, gerechteste, gutmeinendste, schönste Person im ganzen Universum. Wen sonst sollte man lieben, wenn nicht ihn? Und viele Menschen mögen auch einen Retter. Ich meine, viele sind auch zu stolz dafür, die wollen sich lieber selbst retten. Aber viele wären auch bereit, sich den Himmel schenken zu lassen. Hey, ist doch gut, warum nicht? Aber ich frage, wenn es um Bekehrung geht, auch immer die Herrschaftsfrage ab. Hey, dich zu Jesus bekehren, das heißt, dass du Jesus als deinen Retter annimmst, dass dein Vertrauen von dir wegsetzt auf ihn allein. Willst du das? Okay. Das heißt aber auch, Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Dass er das Sagen haben darf in deinem Leben. Und wenn du in die eine Richtung gehst und er sagt dir, hey, ich möchte es nicht, ich möchte, dass du umkehrst, bist du bereit dazu? Willst du das? Jesus sucht Nachfolger, nicht Namenschristen. Und meine Erfahrung ist, es ist dann oft der Punkt, an dem die Leute sagen, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Da muss ich noch nachdenken. Und dann sage ich ihm, ja gut, okay, bist noch nicht bereit. Besser, du denkst mal drüber nach, als betest irgendwie so schnell ein Bekehrungsgebet und war gar nicht echt, war gar nicht ernst gemeint. Jesus stellt die Herrschaftsfrage. Dir, mir, uns allen heute Morgen, jeden Tag. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Lukas fügt in der Parallelstelle noch das Wort täglich hinzu. Also wir müssen bei unserer Bekehrung diese Herrschaftsfrage grundsätzlich klären. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und wenn du noch nicht bereit bist, dann lass es, sonst betrügst du dich selbst. Ein Christ, das Wort Christ bedeutet kleiner Christus. also eben ein Nachfolger. Dann ist ehrlicher zu beten, wenn du noch nicht bereit bist, in deinem Herzen zu beten: Herr, so sieht's aus. Ich bin noch nicht bereit, dir nachzufolgen, aber mach mich willig. Hilf mir, verändere du mein Herz. Aber wenn du dich mal entschieden hast dazu, dich wirklich bekehrt hast, wirklich umzukehren, dann müssen wir diese Entscheidung auch täglich neu erneuern und diese tägliche Einstellung bewahren. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oft mehrmals täglich. In diesen ganz vielen täglichen Entscheidungen, die wir so häufig haben, wird es so oft herausgefordert: Tue ich jetzt meinen Willen oder tue ich Gottes Willen? Und das Herz eines echten Christen ist, dass er Gottes Willen tun will. Und er ringt gegen diese gegenteiligen Impulse, die auch da sind in unserem Herzen und in unserem Denken. Und ich überlasse es Jesus auszusortieren, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Aber klar ist, solange ich nicht seinen Willen tun will, bin ich kein Jünger, bin ich kein Nachfolger. Nachfolge ist per Definition einer, der folgt. Und Jesus stört es, wenn wir diese Einstellung nicht haben. Also zum Beispiel Lukas 6, Vers 46, da sagt er: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Matthäus 12, haben wir alle schon durchgenommen, diese Verse. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnungen bei ihm machen, Gemeinschaft haben. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Jesus Herr nennen und seinen Willen tun gehören logischerweise zusammen. Und darüber können wir nicht hinwegsehen. Sagen so: Naja, ist nicht so schlimm. Wenn ich das lese hier, habe ich den Eindruck, dass es sehr grundlegend ist, sehr wesentlich ist. So, lasst uns den Vers 23 nochmal genauer ansehen, den Vers 24, Entschuldigung. Zuerst sagt Jesus: Wenn jemand mir nachkommen will. Also das ganze Jüngerschaft fängt mit deinem Wunsch an. Jüngerschaft ist freiwillig. Jesus zwingt keinen Menschen, sein Nachfolger zu sein. Jesus hat nie mit dem Schwert missioniert, gesagt: Hey, wenn du dich nicht zu mir bekehrst, mache ich dich einen Kopf kürzer oder so. Und ich liebe das an Jesus, dass er uns als Personen ernst nimmt, dass er unseren Willen respektiert. Er will eine Liebesbeziehung haben mit uns und Liebe ist was Freiwilliges. Es braucht eine freiwillige Entscheidung. Er lädt uns ein. Hey, das ist das Beste für uns, ist der Sinn unseres Lebens. Aber Jesus rekrutiert nur Freiwillige. Nachfolge ist freiwillig. Aber wenn du sein Nachfolger sein willst, wenn du nicht länger ein Werkzeug Satans sein willst, sondern sein Werkzeug sein willst, dann sind hier die Anforderungen. Und auch das schätze ich an Jesus. Jesus redet Klartext. Er ist nicht irgendwie so manipulativ, wo die herausfordernden Worte irgendwie versteckt so hintenrum oder ins Kleingedruckte im Anhang irgendwo verschiebt. Nee, er macht von Anfang an eine klare Ansage. Er ist Gott, er macht die Regeln, er ist auch nicht irgendwie so emotional unsicher, dass er uns braucht und uns deswegen irgendwie hinten reinkriecht. Ich meine, das würde mir schwer fallen, so einen Gott anzubeten, der uns sagt, was wir hören wollen, damit wir uns ja für ihn entscheiden, dass ja die Kirche voll wird. Nee, so denkt Jesus gar nicht. Jesus sucht Qualität, nicht nur Quantität. Es ist kein sucherfreundlicher Ansatz, den Jesus hier hat, dass er Meinungsumfragen macht, wie die Leute ihn gerne haben wollen und wie unser Gottesdienst, wie unsere Nachfolge denn aussehen soll. Nee, ganz ehrlicher, offener Ansatz. Leute, so sieht es aus, das ist das Richtigste, das ist das Beste, das sind meine klaren Erwartungen. So, und jetzt kannst du dich frei entscheiden, ob du willst oder nicht. Ich mag das an Jesus. Ich schätze es an ihm. Und der erste Schritt, den wir hier sehen, ist Selbstverleugnung. Selbstverleugnung heißt Nein sagen zu dir selbst. Nicht nur dir etwas verleugnen oder entsagen, sondern dir selbst. Dich selbst verleugnen. Deine Wünsche, deine Ideen, deine Pläne, deine Vorstellungen, deine Emotionen, wie du dich gerade fühlst oft, deine Unabhängigkeit von Gott, deine Selbstgenügsamkeit. Selbstverleugnung bedeutet, du entthronst dich. Du rutschst vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz und du lässt Jesus ans Steuer. Das heißt, du bist nicht länger das Zentrum deines Lebens, sondern Gott. Das ist ein Paradigmenwechsel, eine echte Umkehr. Denn unsere natürliche, sündige Tendenz ist, und damit kämpfen wir täglich, ich will mein eigener Herr sein, ich will das tun, was ich will. Und das ist Götzendienst, wenn wir eingenommen sind von uns selbst. Und ein einfacher Test, um zu sehen, wie sehr wir eingenommen sind von uns selbst. Nehmen wir an, ich würde ein Foto von uns allen machen, ein Gruppenfoto. Wen würdest du suchen auf dem Foto? Wen würdest du suchen? Dich selbst, oder? Und ob das ein gutes Foto ist oder ein schlechtes Foto ist, hängt allein davon ab, wie gut du getroffen bist. Egal wie alle anderen, weiß nicht, 60 Leute drauf ausschauen. Selbst wenn die Grotten schlecht getroffen sind, solange du gut getroffen bist, ist es ein gutes Foto. Und wenn du irgendwie fett oder komisch aussiehst drauf, dann ist es ein schlechtes Foto. Oder? So sehr sind wir eingenommen von uns selbst. Das ist unsere natürliche Tendenz. Die ganze Welt dreht sich um mich, um meine Wünsche, meine Gefühle, meine Vorstellungen. Kinder ticken schon so, dass es uns in die Wiege gelegt. Es kommt uns natürlich. Das andere braucht eine Reformation. Und wir wollen auch gern andere zum unseren Wohl gebrauchen, oder? Viele heiraten deswegen. Hey, du gefällst mir, du kannst gut kochen, du füllst meine emotionalen Bedürfnisse aus. Hey, ich kann dich gebrauchen. Ich habe einen Plan für dich, für dein Leben. Und wisst ihr, das ist, wo alle Beziehungsprobleme herkommen. Zwei Egos, die um die Vorherrschaft ihrer Interessen kämpfen, statt einander zu dienen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn auch nur unbewusst, wollen wir das auch oft mit Jesus tun, oder? Wir wollen ihn gern zu unserem Leben hinzufügen, wir wollen ihn gern gebrauchen. Er ist unser Lebensschönmacher, unser Gutfühler, unser Heiler, was immer. Kent Hughes hat einen überführenden Kommentar zur Ausrichtung vieler heutiger Gemeinden, die sich bibeltreu nennen. Er schreibt, die Ausrichtung auf uns selbst ist Teil der modernen evangelikalen Identität. Das ist der Grund, warum sich immer mehr evangelikale Gemeinden und Christen weniger um die Ehre Gottes sorgen oder darum, wie sie die Verlorenen in der Welt erreichen können. Für sie existiert das Christentum, um ihr eigenes Leben voranzubringen, ihren Ehen zu helfen, ihr Bankkonto zu bereichern und ihr Prestige zu erhöhen. Aber das Kreuz tragen, einen Preis bezahlen, um zu Jesus Christus zu stehen? Nein, danke, sagen viele Evangelikale. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Eine Sache, eine Person eigentlich. Das Leben ist für mich Christus. Punkt. Meine Identität, das bin nicht länger ich, Das ist Christus, der in mir lebt. Er sitzt jetzt auf dem Thron, wir haben getauscht. Mein Leben ist nicht länger Selbstverwirklichung, moderner Begriff. Mein Leben ist jetzt Jesus-Verwirklichung. Ich möchte ihn groß machen, ich möchte ihn sichtbar machen in meinem Leben. Ich möchte, dass er geehrt wird. Und Jesus sagt hier als erster Schritt ganz klar, wenn du mir nachfolgen willst, musst du dich selbst entthronen. Das ist die Bedingung. Ich stelle keine Herren an, du musst dein Ego hinrichten, sagt Jesus eigentlich. Er sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Was ist damit gemeint? Beispiel für diesen Gedanken der Selbstverleugnung. Was war das Kreuz? Das Kreuz war kein Schmuck damals, das Kreuz war ein Folterwerkzeug, ein Hinrichtungswerkzeug. Das Kreuz hatte einen Zweck, einen Menschen umzubringen. Wenn du einen Menschen mit einem Kreuz gesehen hast, wusstest du, das ist ein toter Mann. Ein Mann, der sich seinem Tod ergeben hat. Sie, die gesagt, er nehme sein Kreuz auf. Niemand kann einen Menschen zwingen, sein Kreuz aufzunehmen. Wenn mich wer kreuzigen will, könnte ich genauso gut sagen, hey, ihr werdet mich sowieso killen. Könnt ihr gleich jetzt hier tun oder ihr könnt mich zum Kreuz hintragen, aber ihr könnt mich alle mal. Ich nehme mein Kreuz nicht auf. Ein Mensch, der das Kreuz aufgenommen hat, hat es freiwillig getan, gibt sich hin wie Jesus, ist bereit zu sterben. Und ein Kreuz aufnehmen und tust du, um zu sterben. Tozer schreibt über das Kreuz, das alte Kreuz ist ein Symbol für den Tod. Es steht für das abrupte, gewalttätige Ende eines Menschen. Der Mensch in römischen Zeiten, der sein Kreuz aufnahm und begann, die Straße hinunterzugehen, hatte sich bereits von seinen Freunden verabschiedet. Er kam nicht zurück. Er ging hinaus, sodass ihm ein Ende gesetzt wird. Das Kreuz machte keine Kompromisse, veränderte nichts, verschonte nichts. Es tötete den ganzen Menschen vollständig und für immer. Es versuchte sich nicht mit dem Opfer zu arrangieren. Es schlug grausam und hart zu und wenn es sein Werk vollendet hatte, gab es den Menschen nicht mehr. Vielleicht wäre es verständlicher heute, bei Bekehrungsaufrufen zu sagen, nicht komm zum Kreuz, sondern komm zum Galgen. Komm zur Giftspritze. Wenn du zum Kreuz kommst, kommst du, um beschenkt zu werden, mit Vergebung, mit ewigem Leben. Aber wenn du zum Kreuz kommst, kommst du auch, um zu sterben. Das symbolisieren wir in der Taufe. Übrigens, ne, du bist begraben. Alter Mensch ist begraben. Eigenwille ist begraben. Egoismus ist begraben. Dann stehst du auf zu neuem Leben. Also das Kreuz aufnehmen heißt dich selbst sterben. Deine Autonomie, deine Unabhängigkeit von Gott, dein Eigenleben, dein Eigennutzen, dein Eigensinn, deine Selbstgenügsamkeit, deine Selbstgerechtigkeit, deine Selbstherrlichkeit, all diese Einstellungen, die mit Selbst und Eigen beginnen, hinrichten, sodass am Ende nichts mehr von meinem Egoismus übrig ist. Und alles, was ich will, er ist. Und er ist mein Wille, seine Ehre, das Leben ist für mich Christus. Das ist die Einstellung eines Christen. Römer 6, Vers 11, haltet mich der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich stelle mich Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. Also konkret, praktisch im Alltag das Kreuz aufnehmen, heißt aus freiem Willen meine eigenen Wünsche verleugnen, um das zu tun, was Gott will. Das ist der erste Schritt in der Jüngerschaft, der negative Schritt, wenn wir so sagen wollen. Selbstverleugnen, als Tod erachten, mich mitgekreuzigt, mit Christus erachten, mein Ego begraben lassen. Und der zweite Schritt ist dann Jesus nachfolgen, seinen Willen tun. Das ist das Positive. Auferstehen zu seinem Leben, seinem Willen nachstreben, vertrauen auf ihn, Nachdem ich Nein gesagt habe zu mir selbst, zu meinem Eigenwillen, sage ich Ja zu ihm und zu seinem Willen. Ganz oft, ganz praktisch im Alltag. Das mag von mir aus praktisch so aussehen, hey, ich will mit meinem Bobbycar spielen, aber ich teile, was immer das Spielzeug ist in deinem Leben. Ich entscheide mich zu teilen, weil ich Jesus liebe und weil ich Licht für ihn sein will. Ich würde am liebsten mit meiner Freundin ins Bett, aber ich tue es nicht, weil es der Herr nicht will und weil ich ihm vertraue, dass es am heilsten für uns ist. Ich habe so einen Hals, ich könnte meinem Mann die Rolle der Frau, das Nudelholz über den Kopf ziehen, aber ich entscheide mich zu vergeben und sanftmütig, liebevoll zu reagieren. Ich bin Gottes Werkzeug. Hey, ich möchte einfach meine Ruhe haben und Fernseher, aber meine Frau, meine Kinder brauchen mich. Also stehe ich auf und entscheide mich zu dienen. Ich fühle mich nicht danach, rauszugehen, das Evangelium weiterzuerzählen, aber ich tue es trotzdem, weil es ihm am Herzen liegt. Ganz praktische, viele, viele praktische Entscheidungen in unserem Leben. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wir müssen es aus eigener Kraft tun, aus uns selbst, allein. Schaffen wir auch gar nicht. Deswegen hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben. Gott weiß, dass wir es nicht alleine schaffen. Er wartet es auch nicht. Er hat uns einen Beistand geschickt. Aber wir müssen uns dazu entscheiden. Und wir müssen Glaubensschritte machen. Uns ihm hingeben, damit er sein Leben durch uns leben kann. Das ist, was Jüngerschaft, was Christsein, was Nachfolge bedeutet. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Jetzt könnte jemand natürlich fragen, ist es nicht ungesund, sich selbst so zu verleugnen, so in Jesus aufzugehen, so von Jesus eingenommen zu sein? Die kurze Antwort ist nein. Ist das Wunderbarste, das es gibt. Weil meine Selbstsucht ist ein Tyrann. Und der Tod meiner Selbstsucht bedeutet seine Auferstehung in mir. Ich tausche den Tyrannen gegen die wunderbarste, liebevollste, weiseste, heiligste, heilste Person, die je gelebt hat. Und wer es nicht heil denkt, ihr so zu leben, wie Jesus gelebt hat? Keine Bitterkeit. Immer nur lieben, immer nur Gutes tun. Wunderbare Lebensqualität. Und sein Wille ist das absolut Beste, ist das absolut Heilste für mich und auch für die Menschen um mich. Jesus liebt dich. Jesus liebt die Menschen, die er um dich gestellt hat. Und das wird nächstes Mal unser Thema sein, also wenn ich von Südafrika wieder zurück bin. Zweite Teil sozusagen von dem Thema. Da wollen wir die Frage stellen, warum soll ich denn mir sterben und für Jesu Willen leben statt für meinen? Und wenn ihr vorauslesen wollt, Jesus wird in den nächsten Versen dreimal denn sagen und er wird uns gute Gründe geben. Aber für heute lasst uns das persönlich anwenden, was wir heute gehört haben. Es gibt vielleicht drei Gruppen von Menschen heute hier. Vielleicht erstens, vielleicht bist du heute da und du hast dich noch nie wirklich zu Jesus bekehrt. Du warst vielleicht religiös, bist ab und zu mal in die Kirche gegangen, aber du lebst noch immer im Selbstvertrauen und bist dein eigener Herr. Und wenn du diesen Schritt noch nie gemacht hast, möchte ich dich einladen, es zu tun. Ihm zu sagen in deinem Gebet, Herr, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und ich verstehe, dass ich nicht perfekt bin, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche das, was du für mich getan hast. Ich lade dich ein, als mein Retter in mein Leben zu kommen. Aber ich will dir auch die Herrschaft übergeben in meinem Leben. Sei du der Chef in meinem Leben ab heute. Ich will dir nachfolgen. Zweitens, vielleicht sind Menschen hier, die haben Jesus schon als ihren Retter angenommen, Er sagt, ja, ich will dir vertrauen für meine Errettung, aber noch nicht als Herrn wirklich. Und wenn dir das bewusst geworden ist, möchte ich dich einladen, ihm das zu bekennen. Als falsch, als Sünde. Bekennen heißt einfach übereinstimmen. Ja, das ist Mist, ja, das muss raus aus meinem Leben. Möchte ich einladen, dich heute dafür zu entscheiden, ihn Herr sein zu lassen in deinem Leben. Und dann sind vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, einige unter uns, viele unter uns, die das im Prinzip getan haben, aber die vielleicht in einem Bereich ihres Lebens ungehorsam waren, diese Woche, möchte ich dich auch einladen, es zu bekennen. Es ist wichtig für uns, um frei zu werden, um reformiert, neu geformt zu werden, verändert zu werden, dass wir unseren Müll bekennen. Sagen, ja Herr, das ist total Mist gewesen, wie ich mich da verhalten habe. Und meine Einstellung hat total gestunken, Herr. Ich bekenne das. Das Mist, das muss raus aus meinem Leben und ich möchte umkehren, möchte mich neu ausrichten. Danke, dass du dafür gestorben bist, dass du dafür bezahlt hast. Danke für deine Vergebung. Aber ich möchte meine Einstellung ändern. Ich möchte es anders machen. Und es ist so ein Segen, dass wir immer wieder neu aufstehen dürfen, auch wenn wir auf die Schnauze fallen. Und das müssen wir auch oft, ne? Weil unser Ego glaubt an die Auferstehung. Habt ihr das auch schon erlebt in eurem Leben? Deshalb spricht Jesus davon, dass wir es täglich kreuzigen müssen, täglich hinrichten müssen, uns täglich neu entscheiden müssen, Jesus Herr sein zu lassen. Und das ist auch gut. Jesus hat uns dieses Muster gegeben, täglich, Tag für Tag zu leben, Tag für Tag auch diese Herausforderungen anzunehmen. Ich meine, wer kann das schon? Jahrelang zölibatär leben, wie ich als Single getan habe, oder bis zum Ende des Lebens mit ihm oder ihr auszuhalten. Ich meine, wer kann das schon versprechen? Wer kann das schon? 7 mal 70 mal vergeben. Aber heute? Nur heute? Oder jetzt? Dieses Mal? Mit Gottes Hilfe? Sieht schon anders aus, oder? Und weißt du was? Gott hat Gnade für dich heute. Für dieses Mal. Und dann macht er keine Sorgen um morgen, sagt Jesus. Morgen wird Gott Gnade haben für morgen und für das nächste Mal. Und so leben wir Schritt für Schritt im Vertrauen und in der Hingabe an ihn. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Es fordert uns wahnsinnig heraus. Aber ich danke dir, dass du so ehrlich und offen mit uns sprichst und dass wir klar wissen, woran wir sind, auch klar sehen können, welche Entscheidungen wir treffen sollen. Und Herr, du kennst unser Herz sowieso. Ich bitte dich, erforsche unsere Herzen und zeig uns auf, wo irgendein Weg in unserem Herzen ist, der dir nicht gefällt. Und gib uns die Gnade, umzukehren. Gib uns die Gnade, geistig klar zu sehen, wo wir stehen in der Beziehung zu dir. Und fülle uns mit deinem Geist, sodass wir deine Zeugen sein können, wenn wir von hier rausgehen, zurück in unser Missionsfeld, in unsere Familien, in die Arbeit, wo immer du uns hingestellt hast, Sportskollegen. Danke, dass wir nicht allein sind. Danke, dass du gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Freude. Segne uns mit dem Bewusstsein deiner Gegenwart und führe uns hin, dass unser Leben Christus ist. Denn wir erkennen, das ist das Heilste und das Beste und ist das Einzige, was dir gebührt. Auch du bist Gott und wir wollen dich anbeten mit allem, was wir sind, mit unserem ganzen Leben. So stärke uns dazu. Und dazu segne euch unser wunderbarer, lebendiger, starker, ewiger Gott. Amen.